Nun, heute Abend sprechen wir über das Glaubensleben. Und möchte ein Wort lesen, das wir in 1. Korinther 9 finden, von 24. bis zum 27. Vers. Wisset ihr nicht, dass die so in den Schranken laufen? Die laufen alle, aber einer erlangt das Kleinod. Laufet nun also, dass ihr es ergreifet. Ein jeglicher aber, der da kämpft, enthält sich alles Dinges. Jener also, dass sie eine vergängliche Krone empfangen, wir aber eine unvergängliche. Ich laufe aber also nicht als aufs Ungewisse. Ich fechte also nicht als der in die Luft streicht, sondern ich betäube meinen Leib und zähme ihn, dass ich nicht den anderen predige und selbst verwerflich werde. Soweit. Diese Worte sind vom größten Wert und von größter Bedeutung für irgendein Christ. Es sind nicht nur Worte des Paulus, sondern er war gedrungen und getrieben vom Heiligen Geist. Ich bewundere immer Paulus sein Leben. Oft möchte ich sagen, es hat kein anderer gegeben wie er. Wir reden von zwei großen Petrus und Paulus. Ich weiß nicht, ob es ein anderer Mensch gegeben hat, der die ganze Welt so beeinflusst hat und so alle Christenheit zum Segen geworden ist, wie der Paulus. Ein gewaltiger Mann Gottes. In ihm finden wir nichts Ungewisse. Ganz klar steht der Mann und es sind durchgegangen von A bis Z. Von Anfang bis ans Ende. Keine oder weniger haben gelitten, so wie er. Als er zum Glauben kam, sagte Gott seinen Knecht, geh hin, er betet. Ich will ihm zeigen, wie viel er für mich leiden wird. Aber das ganze Leiden, die Schwierigkeiten, haben diesen Mann nicht gebrochen. Die haben ihn nicht mutlos gemacht, sondern immer tapfere und feste. Und am Ende, Ende seines Lebens, da sagt er, alle Christen in Asien haben mich verlassen. Das ist eine Schande für die Christenheit, dass die so blind und unvernünftig sind und ein solches Rüstzeug Gottes im Stich lassen. Aber das zeigt nur, dass ihr Christenleben von nicht großer Bedeutung war. Heute wissen wir nichts von ihnen. Was von ihnen geworden? Haben ihn oft alleine gelassen. Aber das alles hat ihn nicht verbittet, sein Leben nicht erfüllt mit Groll, sondern ihn näher zu Gott gebracht und immer zum größeren Segen. Und da ist wohl kein anderer, der so zum Segen war, der ganzen Welt, wie dieser Mann. Nun in unserem Text sagte ich, laufe aber also nicht aufs Ungewisse. Einige Christen, ja, ich weiß nicht, werde ich das Ziel wohl erreichen. Sie scheinen sich nicht so sicher zu sein. Wird es ihnen gelingen? Werden sie versagen? Dieses und jenes. Eine arme, elendige Geschichte. Aber dieser Mann, was war sich seine Sache gewiss? Ob sie ihn rühmten oder tadelten, freundlich waren oder unfreundlich, Gutes von ihnen redeten oder Böses, das hat ihn nie ins Wanken gebracht. Er sagte, ich laufe, aber nicht als aufs Ungewisse. Er war sich seine Sache ganz gewiss. Möge Gott schenken, dass mit unserem Glaubensleben es das Gleiche ist. Nun, heute Abend ist das Thema der Bruderesel. Bruderesel. Haben Sie solch einen Bruder, der Esel heißt? Kennen Sie den? Vielleicht die Eselin, die von Jesus geritten wurde, als in Jerusalem einzog. Nein, ich rede nicht von der Eselin. Ich rede heute Abend von einem Esel, den ein jeder unter uns wohl sehr gut kennt. Wer ist dieser Esel? Eine der frühesten Kirchenleiter in der christlichen Geschichte, in der Urzeit, eine der Leiter in der Kirchengeschichte, redete von seinem Leib als vom Bruder Esel. Er sagt, mein Leib ist mein Bruder Esel. So hat ihn genannt. Nun, ein Esel kennen wir doch alle, vielleicht die Europäer nicht so gut wie die Südafrikaner. Bei uns gibt es viele Esel. Ein Esel ist ein zähes Tier, ein abgehärtetes Tier, besonders wenn es älter ist. Es ist auch bekannt als eine der halsstarrigsten Tiere, widerspenstig, ein störrisches Tier und ein hartnäckiges Tier. Es macht Spaß, einen Esel zu sehen, wenn die ersten Menschen ihn reiten wollen, wenn er zum ersten geritten wird. Der stellt sich fast auf den Kopf und auf sein Hinten. Der rollt. Der fängt alles an. Als klein ist der Esel eine der niedlichsten Tiere. Als ich jung war, habe ich die kleinen Esel, Neugeborenen, paar Tage alt, immer bewundert. Die sehen schöner aus als die Hunde der Frauen, die gekämmt werden und zum Friseur gehen und so weiter. Niedlich sind diese Tiere. So sehe, dass ich nie das Vorrecht hatte, um einen kleinen Esel zu haben. Ich habe ja nur ein halbes Dutzend Töchter. Und dann dachte ich, ich will ihnen mal eine Freude machen. Es sind natürlich Töchter, die haben nicht das im Kopf, was die Jungs im Kopf haben. Aber man staunt. In diesen Tagen sah ich einen kleinen Bub, ein kleiner Junge, der spielte mit einer Puppe. Und dann schaute ich nach den kleinen Mädchen, die spielten mit Autos. Die Sachen sind richtig verdreht in der Welt heutzutage. Gut, als meine Kinder noch klein war, sagte ich zu einem Mitarbeiter, du, kauf mir mal einen kleinen Esel. Eine Überraschung für meine Kinder. Dann tue ich den in eine kleine Kiste. Und dann sage ich, Kinder, ist ein Geschenk für euch. Und dann will ich sehen, wie sie darauf reagieren, diesen kleinen Esel. Nach einigen Monaten, und es war schon fast ein Jahr, da sprach ich mit den Mitarbeitern und sagte, Brüder, wo ist mein kleiner Esel? Da sagte eine, na, ja, den habe ich gekauft. Was hast du denn damit gemacht? Ja, ich habe ihn da gelassen, dass er erst einmal groß wird. Ich sag, du, ich will nicht einen großen Esel. Ich will einen kleinen. Die kleinen Esel sind besser als die großen Esel. Ja, das nächste, da brachte er den Esel. Da war ich schon überhalb groß. Gut, hatte ich kein Interesse mehr daran. Eines Tages sagte ich, wo ist der Esel? Sagten sie, der ist ganz gefährlich. Der wird angebunden und der frisst nicht weit weg vom Haus. Aber er hat schon fast den Jungen, der ihn immer anbindet, getötet. Sag, wie? Geschlagen oder was? Nein, gebissen. Sie sagen, der ist ganz gefährlich. Der kann beißen und ausschlagen. Alles Mögliche. Ich sag, ja, ich wollte einen kleinen Esel, nicht einen großen. Ich sag, schlachtet ihn und isst, ihr esst Fleisch gehen. Die Zulu sagen, nein, wir essen kein Esel. Das tun die anderen Nationen, die Sutus, die essen Esel, wir nicht. Ich sage so, dann kommt mal her, Jungs, dann gehen wir hin, den sollt ihr mal reiten. Das war wie ein Zirkus. Einige, so schnell wie sie auf ihn waren, waren sie wieder ab. Gerollt mit einigen. Und die sind ganz gefährlich. Wenn man auf denen sitzt, dann leuchtet er gegen die Mauer. Kann den Propheten verstehen, der ihn geritten hat. Und als der Engel Gottes da stand mit seinem bloßen Schwert, da hat er sich beklagt, dass mein rechtes Bein verletzt und dann mein linkes Bein. Das ist ein Trick des Esels. Der läuft in den Anne-Van-Mauer entlang und reibt das Bein da oder bricht es. Das ist ein Esel. Aber der eine Junge, der war wie ein Affe. Der hat auf ihn gesessen, Kilometer hin und her, Berg auf, Berg abgeritten. Es ist nicht leicht, einen Esel zu zähmen. Aber ich sagte, du Esel, vor dem du weggehst, für alle das Ausschlagen und Beißen, sollst du gezähmt werden. Was das Ende vom Lied war, weiß ich nicht, was von dem Esel geworden ist. Also, einige Sachen als klein können sie niedlich sein. Sogar Sünde. Wenn es klein ist, liebäugelt man mit der Sünde. Ah, das sieht schön aus. Aber wenn die Sünde wächst und zunimmt, es kann nur ein kleiner Ungehorsam sein gegen die Eltern. Es kann nur ein wenig sein, sag mal, sind durch die Gefängnisse gegangen in Amerika und haben Unterredungen geführt mit den Mördern. Sie sagen, es hat zu Hause begonnen, dass wir die Zeitungen sahen und nach nackten Bildern von Mädchen schauten und Pornografie. Fast alle sagen, da hat es begonnen. Das Ende von Lied, dass sie Menschen vergewaltigt haben und getötet, gemordet haben. Es fängt klein und nichtig an. Klein, ein bisschen Eifersucht, kleiner Stolz. Aber wo endet das? Wo endet das? Da denkt man nicht daran. Jetzt noch schön, niedlich, aber die Sünde, die wächst. Und nur Gott weiß, was das Ende deines Lebens sein wird. Von dem. Also der Esel kann ein halsstarriges, hartnäckiges Tier sein. Aber diese Leiter der Gemeinde Jesu, der sagte, ich nenne mein Leib, mein Bruder Esel. Er ist sehr gut, sagte. Er dient mir sehr gut, solange ich ihn regiere mit der strengsten Disziplin. ich ihn beherrsche. Ist ein gutes Tier. Aber wenn ich ihn freien Lauf lasse, wird er ein böses, eine böse Sache in meinem Leben. Er sagt, aber wenn ich ihn unter Disziplin halte, feste Hand und feste Zügel, dann dient er mir gut. Und ein anderer sagte, mein Leib, mein Esel, ist ein guter Knecht, aber ein schlechter Herrscher und Meister. Solange er regiert wird, festgehalten wird, so gut. Aber wenn er zügellos herumläuft, ist es eine verfluchte Sache und wird den anderen Bruder, der in ihm lebt, zum Unsegen. Also Paulus in diesem Abschnitt redet er von Selbstbeherrschung, Disziplin. Und er gebraucht Beispiele, um es uns ganz klar zu machen. Er sagt, wie ein Sportler, ein Wettkämpfer, ein Olympische Spiele, der setzt alles dran, um seinen Leib zu beherrschen, den Leib zu trainen. Er ist eifrig, fast fanatisch, begeistert für seine Sache. Es sind viele, die beginnen und möchten in den Olympischen Spielen mitmachen, aber sie kommen leider nicht weit. Sie werden bald müde und es wird zu viel. Wie viel? Zehntausende gibt es nicht in der Welt, die einen Anfang gemacht haben. Aber nur wenige, die das Endziel erreichen. Und leider mit dem Christentum ist es auch so. Wie viele Menschen haben sich nicht den Herrn Jesus ergeben, den Herrn Jesus aufgenommen, aber es hält nicht stich. Bei einem ist es nach kurzer Zeit, ist alles dahin. Es sind nur wenige, die nicht Schiffbruch erleiden, die das Ziel, das Kleinod erreichen. Trotzdem, ich schon sagte, bei dem Paulus war es keine ungewisse Sache. Da wir hören ihn nie vom Zweifel reden. Werde ich es schaffen oder nicht? Nein. Er fasst sich seine Sache klar. Schon vor seinem Tod hat er gesagt, die Krone, die wartet auf mich. Die hat Gott schon bereit für mich. Du konntest sagen, ich habe den Lauf vollendet. Er hat aber gewacht, dass er nicht in den Schranken läuft und nicht anderen predigt und selbstverwerflich wird. Darum hat er auch mit seinem sogenannten Bruder Esel gerechnet. Und er sagt uns hier, wie er mit ihm umgegangen ist. Aber vor dem ich weitergehe, es gibt viele Theologen und die theologische Ansichten haben in dieser Welt. Nun kann einer schon sagen, aber Erlo, wovon redest du? Hatte der Paulus denn recht oder war er fixiert? Es ist doch alles nur Gnade. Und wir brauchen nichts, es ist ein Geschenk Gottes. Das stimmt, es ist nur Gnade. Aber diese Gnade ist wirksam und lebendig und nicht ein totes Ding und kein toter Esel in uns. Nicht etwas Totes, sondern etwas Lebendiges, die etwas schafft. In Philipper 2, Vers 12 heißt es, schaffet eure Seligkeit mit Furcht und Zittern. Warum? Weil Gott es ist, der in euch schafft. Beides das Wollen und das Vollbringen. Das geht Hand in Hand. Das geht zusammen. Die Gnade Gottes, die bewirkt es in uns, dass wir den Bruder Esel im Zaum haben und nicht einfach freie Zügel geben, dass er überall hingehen kann, wo er wolle. Das nicht. Ich erwähnte den Felix, war es gestern Abend. In Zürich habe ich über ihn gesprochen, der mit deiner Drusilla kam, dem Paulus zu hören. Und die Drusilla war schon seine dritte. Die erste Frau, die er hatte, das war die Enkelin von Anthony und, wie hieß die griechische König? Kleopatra. Die Kleopatra ist ja gut bekannt, bis in der heutigen Zeit. Ein Symbol der Schönheit. Ich denke, jede Frau weiß das, schöne Haut. Die badete sich sogar in Milch. Versucht es mal. Hier vielleicht ist gut für die Haut, wenn man sich mit der Sahne beschmiert. Ob es gut ist, weiß ich nicht. Ich möchte es nicht tun, es wird wohl eine schmierige Sache sein. Aber Kleopatra soll das gemacht haben. Und der Felix, seine erste Frau, soll Kleopatras Enkelin gewesen sein. Und die war verheiratet mit einem König. Und dann hat Festus die vom König weggeholt. Man kann sich das nicht für möglich halten, wie das möglich ist, dass andere Männer die Frau von einem Mann wegholen können, stehlen können. Und dann der dritte Mann in ihrem Leben war nun der Festus. So geht es im Leben. Wenn der Bruder Esel keine Zügel in seinem Maul hat, dann läuft er überall hin, wie ein Wilde, von einer Frau zur anderen. Und wie viele Gottesmänner hat es nicht schon gegeben in der Welt, die zu Fall gekommen sind? Durch eine Frau, die Gott gebraucht hat. Dann freue ich mich immer über Billy Graham, dass wir nichts von dem Unsittlichen wissen in seinem Leben. Aber viele andere sind zu Fall gekommen und sogar der König David, weil er nicht seinen Bruder Esel in Zaum gehalten hat. Kann eine Gefahr sein. Und dadurch wurde er zum Mörder. Ganz schlimme Sachen hat er gemacht. Aber vielleicht sagen einige, ja, aber unsere Leibe sind doch Tempel des Heiligen Geistes. Man kann das doch nicht mit einem Esel vergleichen. Ja, sind Tempel des Heiligen Geistes. Heiligen Geistes. Der soll da wohnen. Aber wenn der Heilige Geist nicht den Leib ganz unter seine Beherrschung, in seine Beherrschung hält, ihn beherrscht, wird der Leib zum schlimmsten Esel. Und da müssen wir wachen. Es ist uns klar, dass dies Gottes Wort ist. Und wenn wir dieses Wort nicht gehorchen, wird es uns keinesfalls gelingen. Auf keinen Fall wird es uns gelingen. Da müssen wir Acht haben auf diese Sachen. Entschuldigt, wenn ich von Billy Graham erwähne, als der begangen hat seinen Dienst, der war ja hier in der Schweiz, bei einer Konferenz mit anderen Gottesmännern, der war noch ein junger Mann. Und dann haben sie gebetet, dass Gott in ihrem Leben wirken wolle. Das hat er gemacht. Dann sind sie zurück, haben sie gesagt, so, wir fangen jetzt mit Evangelisation an. Große Evangelisationen. Dann ist er mit seinem Team, Cliff Barrows, und dem ganzen Team zusammengekommen und haben gesagt, wir wollen nun Mission treiben, Evangelisation in alle Welt. Wie machen wir das? Zuerst, was hat unsere Vorgänge in die Grube gestoßen? Dann sagten sie, das Erste ist Frauen. Dann haben sie gesagt, Brüder, wir wachen, dass keine unter uns zum Fall kommt durch Frauen. Keine fährt allein. Und Billy Graham sagt, ich fahre nie allein mit einer Frau im Auto. Und die anderen Brüder haben gesagt, wir tun das Gleiche. Weil gesetzlich. Er ging nie in ein Hotel hinein, allein. Nie. Und vordem er in sein Zimmer ging ein Mitarbeiter hin und schaute und schnüffelte alles durch, ob da nichts ist, ob da keine Hure oder keine Frau ist. Und nur wenn er zurückkam und sagt, Billy, das ist alles sauber, dann ging er rein. Weil es kann ja auch sein, dass da ein Journalist ist und er geht hinein und da ist eine Hure im Zimmer und dann macht er gleich ein Bild, fotografiert sie und zeigt das in den Zeitungen. Und sagt, schau mal, da war er mit einer Frau in einem Zimmer. Wir haben ja gestern Abend gesagt, es ist nicht zu ermessen und wir wissen nicht, was alles in der Luft geht. Es sind nicht einfach leere Luftschlösse. Und Gott sei Dank, er hat den Mann bis ins Alter bewahrt. Und von seinen Mitarbeitern, das wissen wir auch keine. Ich wenigstens nicht von den Schandtaten. Die Unehre übers Christentum bringen. Wie wegen Frauensachen. Das ist eine schändliche Sache. Und darum sollen wir wachen und beten. Denn diese brute Esel, wenn da keine Disziplin in unserem Leben ist, kann er uns in den Abgrund stürzen. Uns nur Gnade, wenn das nicht geschieht. Und möge Gott uns allen dadurch und davor bewahren. Einige ergeben sich dem Herrn und können keinen Sieg bekommen. Und der Christ sagt, immer wieder falle ich. So wie der eine, der sagte, ich kann keinen Sieg über Alkohol bekommen. Ehe ich mich versehe, bin ich wieder gefallen. Aber wie machst du es denn, Bruder? Erzähl mal, kommt die Flasche Whisky oder Branntwein in dein Schlafraum hineinstolziert? Nein, das nicht. Aber wie kommst du denn zu Fall? Er sagt, jedes Mal, wenn ich in die Kneipe gehe, nach längerer oder kürzerer Zeit, dann falle ich. Zuerst habe ich noch, wenn meine alten Freunde es mir anbieten, komm, trink doch mal nur einen Schnaps, da sage ich nein. Aber nach einigen Gesprächen, nach einer Viertelstunde, halbe Stunde, dann habe ich die Kraft nicht. Ich sage, das ist eine verrückte Sache. Was suchst du da in der Kneipe? Ich könnte es verstehen, wenn die Flasche Beine hat und die kommt stolziert zu dir und öffnet sich und sagt nur, öffne deinen Mund. Nicht. Ein anderer junger Mann, der sagt, ich habe kein Sieg über Fleischeslust. Erzähl mir mal, wie ist das denn geschieht? Wie geschieht das? Kommt die Hure in dein Bett hinein? Nein, das nicht. Aber ich gehe ja über, ich weiß nicht, in Europa, in Südafrika, gibt's Hurenhäuser sind nicht erlaubt. Und er macht jedes Hure eine Massagepraxis auf. Und das endet dann mit den Huren. Geht hin. Jedes Mal, wenn ich eine Massage bekomme, dann ist das Ende vom Lied, dass ich im Schweinedreck liege. Ja. Es ist erstaunlich. Vor einiger Zeit war ja der hohe Geschäftsmann zu den Füßen der Hure gefallen. Und vor nicht vielen Monaten ein leitender ANC-Mann fiel zu den Füßen einer jungen Hure, hat ihr 50 Rand gegeben, kippte um vor ihr und war tot. Huren fürs Herz ist nicht gut. In der Vergangenheit sagten sie, nicht rauchen, dieses Alkohol, dieses und jenes nicht. Heute ist da ein neues hinzugetan. Hurerei, Unsittlichkeit ist schlecht fürs Herz. Und manche in der heutigen Zeit fallen nieder tot zu den Füßen der Hure. Da hat ihr Esel sie hingebracht. Den sollte man nicht einmal Bruder nennen. Das ist, wenn der Leib zügellos ist. Die Bibel sagt, wir haben nicht den Geist der Angst bekommen. Ist ja furchtbar, wie die Menschen ängstlich sind und von Angst beherrscht werden. Aber den Geist der Kraft und den Geist der Selbstbeherrschung. Den Geist der Selbstbeherrschung, den brauchen wir. Also, Paulus, der hatte recht. Durch die Gnade Gottes konnte er dem Herrn treu sein bis ans Ende. Spiel nicht mit der Sünde. Und wenn die Frau an der anderen Seite vom Tisch sitzt und du an dieser Seite, dann spiel nicht mit den Füßen unter den Tisch. Das ist unsaubere Sache. Das direkt aus der Hölle. Mit Sünde wird nicht gespielt. Nun, Paulus sagt, wie ein Sportler trainiert, so müssen wir uns auch in unserem geistlichen Leben trainieren. Wir laufen alle in einem Wettkampf. Sagt, schaut sie an. Aus aller Welt kommen sie und laufen. Aber nur eine wird gekrönt. Also sollen wir laufen. Da setzt man alles dran. Da lässt man alles liegen. Darum heißt es im Text hier, wisset ihr nicht, dass die so in den Schranken laufen? Nur eine erlangt das Kleinod. Laufet nun also, dass ihr es ergreifet. Und wer da läuft, enthält sich alles Dinges. Der ist nicht irgendetwas. Der gebraucht nicht irgendetwas. Er hat ein Ziel. Ich will die Krone. Ich will das Gold, die goldene Medaille. Und so muss ein jeder Christ sein Ziel vor Augen haben. Am Ende meines Lebens das Gericht, und dann stehe ich vor Gott, das Leben ist nur so kurz. Brüder, Schwestern, das Leben ist kurz. Und ihr Jugendlichen, es ist kurz. In Südafrika sterben viel mehr junge Menschen heute als ältere Menschen. Aber je älter man wird, desto schneller geht das Leben dahin. Nun vergleiche das mal mit alle Ewigkeiten. Mit alle Ewigkeiten. Darum hat der Gründer der Heilsarmee gesagt, wenn ich doch nur meine Offiziere eine Stunde lang über die Flammen der Hölle binden könnte, dass sie nur so etwas geleckt werden könnten von den Flammen, wie eine Wurst etwas gebraten wird. Und dass das ihr theologisches Studium sei. Nach einer Stunde könnten wir die herausholen, loslassen und die wüssten, was zu predigen in dieser Welt. Das sage ich nun nicht für die Prediger, die Unsinn predigen und nicht das wahre Evangelium. Das sage ich dir, jung und alt. Dies ist kein Spiel. Dies ist eine ernste Sache. Eine Ewigkeit in der Hölle durchzubringen, ohne Ende, wo das Feuer nicht gelöscht wird und wo der Wurm nicht stirbt, das Kind, was da nicht ordentlich über Nacht sind, oder der Jugendliche, oder das Bursche oder Junge, der ist nicht recht im Kopf. Jeder eine sollte, dem sollte es ganz klar werden im Kopf. Das ist nicht der rechte Weg. Und doch stürzen die Menschen sich in Feuer. Vor vielen Jahren hatten wir ein großes Feuer in Südafrika. Große Eukalyptusplantagen wurden verbrannt. Wir hatten jetzt in diesen, vor unserem Abflug auch, da sind 20, 30 Menschen verbrannt. Ein paar Tage hat es tüchtig geweht und es trocken und dann läuft das Feuer. Und da war ein Farmer, bei dem ich war, der hat eine große Sau. Und das Feuer, das sprang hunderte Meter. Und da dachte er an seine große Sau und lief hin. Die hatte einen Stall vom Holz gemacht und der zog die Hölzchen weg, sogar so, dass die Sau fliehen könnte vom Feuer und gerettet werden. Und was tat diese dumme Sau? Kam heraus und lief ins Feuer hinein und wurde lebendig gebraten. Kann man nur von einer Sau erwarten? Sei du aber keine Sau. Du bist im Ebenbild Gottes geschaffen. Denk über nach. Sag klar im Kopf. Und benehme dich nicht wie eine Sau. Und ein Mensch mit gesundem Verstand, der stürzt sich in das ewige Feuer, in die ewige Verdammnis. Wenn wir es auch vor dem nicht ernst gemeint haben mit unserem christlichen Leben, ganz gewiss von heute Abend sollten wir es tun. Mit der strengsten Entschiedenheit für Zeit und Ewigkeit. Herr, ich folge dir. Denn Jesus sagt, besser, wenn deine rechte Hand dein Ärgernis ist, hau sie ab. Liebe mit einer Hand ins Leben gehen, als zwei Hände ins Verdammnis. Dein Auge, hol es heraus, das böse Auge. Oder dein Fuß, hau ihn ab. Und darum, als bei uns auf der Missionsstation ein Mann auf der Farm seinen Arm verloren hat wurde Silage gemacht und hat etwas zu weit den Arm hineingetan. Und da hörte ich unterwegs, du geh gleich zum Spital nach Pietermaritzburg. Der hat seine Hand verloren. Ich fuhr dorthin, traf ihn dort, sag, entschuldige, junger Mann, vor dem wir zusammen sprechen, sag mir mal, wie ist es, wenn man die rechte Hand verloren hat? Wie schmerzt das? Er sagt, du, hätte ich einen Kugelschreiber gehabt unterwegs, hierher, in der Ambulanz, ich hätte mich damit das Leben genommen. Ich habe gesucht nach einer Schere oder irgendetwas. Aber da war nichts. Sonst hätte ich mir das Leben genommen. Er sagt, das ist erschreckend, einen erschreckenden Schmerz. Der Herr Jesus, der alles weiß, der sagt, Liebe durch den Schmerz gehen. Liebe durch den Schmerz, als in die ewige Verdammnis geworfen zu werden. Und wenn Jesus etwas sagt, dann meint er es. Und er weiß, wovon er redet. Und er sagt, liebe das. Keine kann es sich leisten. Und wenn es dein Auge ist, das böse Auge, hol es heraus. Schlimm. Lieber einäugig in die Herrlichkeit eingehen, als beide Augen und in die Verdammnis. Nun sagt Paulus, ich zähme meinen Leib, ich betäube ihn wie ein Träne. Ich überlege, ist das gut für mich oder nicht? Und wenn es nicht gut ist, dann lasse ich es. Sagt geistlich, leiblich will ich fit sein, wenn ich die Krone, den Preis, die Goldmedaille bekommen soll. Da muss ich alles dran setzen. Geht es nicht nach eigener Gemütlichkeit, geht es nicht nach eigenen Wünschen. Ich weiß von einem Mann, der mit großem Mut hingegangen ist zu trainen, im Ausland. Hat nicht lange genommen, da war er wieder daheim. Der Preis, der war zu hoch. Da gibt es keine Halbheit. Da muss man entschieden sein. Wenn man die Weltklasse erreichen will, zu den Olympischen Spielen, da braucht man die größte Entschiedenheit. Und lieben Freunde, das ist eine verderbliche Krone, die vergeht. Aber was von der himmlischen Krone, von der Ewigkeit, das ewige Leben mit Gott? So sein wie Jesus. Mit ihm auf dem Stuhl sitzen. Das ist keine kleine Sache. Und dann sagt Johannes, wir werden sein wie er. Ist das etwas Kleines? Nach seiner Auferstehung und Verherrlichung. Solch ein Ziel hat, ein Kleinod hat Gott für uns bereit. Und die Bibel sagt, wir sollen Erben Gottes sein. Was bedeutet das? Erben Gottes. Hast du schon mal darüber nachgesonnen? Nicht, dass wir etwas erben, was Gott hat. Dass wir ihn erben. Dass Gott unser Erbe ist. Dass Gott dein Erbe ist. Da ist unsere irdische Vernunft zu stumpf. Zu doof. Und zu dumm. Dass es das nicht begreifen kann. Kann man sich das vorstellen, dass ein Mensch Gott erben soll? Dafür sollte man doch alles fahren lassen. Lass fahren dahin. Und darum sagt Luther in seinem Gesang und im Katechismus, nehmen Sie Haus, Frau und Kind. Lass fahren dahin. Es hat keinen Gewinn. Er soll mir aber bleiben. Ja, vielleicht ist noch nicht mal deine Frau, vielleicht ist nur ein Mädchen von weit. In der Burensprache sagt man fair van mooi, mooi van fair. Wunderschön vom Weiten. Maar fair van mooi, aber sehr weit vom Schönen. Das kennt man nur, wenn man, sieht man nur, wenn man ganz nah ist. Und darum konnte der Felix seine erste Frau, er dachte, das war der Himmel voller Geigen. Bald genüchterte ihn nicht, er musste die zweite haben. Und dann genüchterte ihn auch nicht. Dann die dritte. War das ein dummer Esel oder ein kluger Esel? Es ist nur schlimm, wenn es nicht nur der Bruderesel ist, sondern das, wenn beide, der Eigentümer und der Esel, Esel sind. Möge Gott schenken, dass keiner unter uns als Esel empfunden, genannt wird in Gottes Augen, sondern der Leib, in dem wir leben, dass wir sagen, das ist unser Bruderesel. Sagen, Bruderesel, du musst den Herrn Jesus untertänig sein. Bruderesel, du sollst vom Geiste Gottes geleitet sein. Bruderesel, das Neue Testament sagt, du sollst den Herrn Jesus anziehen. Das brauchen wir heute in dieser Zeit. Wir leben in der modernen Zeit, gibt es so viele gute Kapseln und gute Pillen und Vitaminen, dass der Esel geil wird. Und aus Rand und Band gereicht. Und man hat da gelobt in der Kirche vom Altar, in guten, schlechten Tagen. Nichts soll uns trennen. Und seine Lügensache. Aber dadurch bringt man den Fluch Gottes über sich und über seine Nachkommen. Und der Herr sagt, bis ins dritte und vierte Glied. Nun, Paulus sagt, ich betäube meinen Leib. Die Elberfelder-Übersetzung ist eine gute Übersetzung. Die sagt, ich zerschlage meinen Leib. Ich habe bei Bruder Simon Töni gefragt im Haus, habt ihr auch Schweizer Übersetzungen? Dann haben sie mir eine Berner deutsche Übersetzung gebracht. Und das die beste. Seine Frau sagte, Elo, kannst du das lesen? Ich sage, ja, ich lese. Dieses verstehe ich. Und was sagt die? Ich boxe, ich boxe. Das ist das Beste. Im Griechischen ist es boxe. Paulus sagt, ich boxe meinen Leib. Ich schlage ihn mit meiner Faust. Und wenn die Elberfelder sagt, ich zerschlage meinen Leib. Im Griechischen heißt es, kannst du es auch übersetzen, ich boxe ihn in die Augen, ins Gesicht. Eine andere Übersetzung, ich schlage ihn mit der Faust ins Gesicht, den Bruder Esel, das alles unterhalb schwarz und blau ist. Griechische Sprache. Aber die Berner Übersetzung sagt mit Recht, ich boxe ihn. Und dann hat sie auch die Überschrift, Christsein ist ein Sportlersein. Wer die hat, soll sie mal lesen. Luther sagt, ich betäube meinen Leib und zähme ihn. Diese Worte in der griechischen Sprache sind ein Hinweis auf ein Boxe und ein Ringkämpfe. Die Engländer sagen Wrestle, ein Ringkämpfe und ein Boxe. Und die spielen nicht, die schlagen sich und schlagen sich sehr hart, dass sie fallen. Und im Ringkampf auch, der fällt er und der andere sitzt auf ihn und drückt die Schultern herunter. Und darum die englische Übersetzung sagt, ich I keep him under. Der kann nicht hoch, der kann nicht aufstehen. Ich drücke ihn und halte ihn unten fest. Und das gebraucht Paulus, als er die Korinther schrieb. In Korinth waren mein Herz zerbricht für jeden Mensch, der in einer Großstadt lebt. Faule Sachen, schmutzige Sachen. Stadt kann man verstehen. Der Brudermörde, Kain, der seinen Bruder gemordet hat, seine Nachkommen haben die erste Stadt gebaut. Auf dem Lande zu leben ist viel gesünder für Kinder und Erwachsene als in einer Großstadt. Und Korinth war eine schlechte Stadt. Da gab es viele Hurenhäuser und viele Huren. Waren ja zwei Häfen da. Kamen die Matrosen. Kamen die Menschen von überall. Bei uns in Südafrika wollten sie Kapstadt jetzt zum Zentrum machen für alle Welt, für die Homosexuellen. Sollte die homosexuelle Stadt sein, das wird Besuche bringen, Touristen nach Südafrika. Da haben die Christen aber gebetet in Kapstadt und gesagt, Herr, greife doch ein, dass das nicht geschieht. Und Paulus schreibt an die Korinther und sagt, ich schlage mich selbst ins Gesicht. Ich schlage meinen Bruder Esel ins Gesicht, dass er schwarz und blau ist. Und das hatte er geschrieben, und das lehnen wir vom Wort Hippopiazzo. Das bedeutet in die Augen schlagen, sozusagen in die Augen schlagen. Wenn man Kühe einbricht und Ochsen, und sie wollen nicht ins Joch, dann schlägt man sie hier zwischen die Hörner. Lass sie den Kopf schütteln. Farmerkinder, die kennen das. Wir wissen das noch von unserer Kindheit. Als die ins Joch geführt wollten, sollten und wollten nicht. Ja, auch ein Ochs, der kann widerspenstig sein. Kann alles, der kann sich hinlegen, dass man ihn in den Schwanz beißen muss. Wer gute Zähne hat, der beißt so, dass, wenn er aufgestanden ist, spuckt man nur Haare raus. Und das ist eine schlimme Sache, wenn man das sieht. Oft sind sie noch im Joch und schauen nach hinten. Und da muss man den Riemen, den Strick schneiden, sonst erstickt das Tier. Wird alles tun. Es will nicht in den Joch, nicht ins Joch. Aber Paulus, dem hat der Herr Jesus das gleich gelehrt. Es wird schwer sein für dich, gegen die Stachel auszuschlagen. Da hatten sie denn hinten wie Nägel, Holznägel, dass wenn das Tier in Joch ging und schlug aus, dass es gegen diese scharfen Nägel schlug. Und dann merkte das Tier, ich verletze mich. Ich bin klüger, wenn ich stille bin. Mich nicht aufbäume, nicht widerspenstig und hartnäckig, sondern einfach mich ruhig verhalte. Und das hat Gott dem Paulus offenbart. Nun sind da zwei Worte in der griechischen Sprache. Das erste ist, das ich gerade genannt habe, Hippopiazzo, das bedeutet in die Augen schlagen. Und das zweite ist Dulagogo. Dulagogo, Dulos, heißt Knecht, Sklave. Ago, führen, bringen. Also bedeutet Dulagogo, dass man den Leib in die Knechtschaft bringt. Dass man den Leib, dass du deinen Leib zum Sklaven machst. Nicht, dass du sein Sklave bist, er muss dein Sklave sein. Nicht, dass du sein Knecht bist und dass er dich herumführt und dich regiert, sondern dass er tut, was du ihm sagst, unter Leitung des Geistes Gottes und im Namen Jesu. Dann wird der Leib ein guter Knecht, ein guter Sklave, der dir gut dient, und nicht ein schlechter Herrscher, dass du selbst sagst, du hat mir alles genommen, meine Frau, mein Kind, meine Familie, alles beraubt. Ein schlechter Herrscher ist der Leib. Nun, wenn wir den Siegeskranz erleben wollen, dann heißt es, sich dem Herrn Jesus ganz vollkommen ausliefern und sagen, Herr, erfülle mich mit deinem Heiligen Geist, dass ich von dir geleitet wird, dass ich nicht von den Lüsten des Fleisches und von den Lüsten des alten Adams geführt und geleitet werde, sondern von dir allein. Sonst gelingt es uns nicht im geistlichen Leben. Vor dem ich weitergehe, eine erfreuliche Sache im irdischen Sport, können 30, 40, 50, 60, 100 sein, die laufen, aber nur eine wird gekrönt. So sollen wir laufen, als ob wir der Einzigste sind. Nicht nach anderen schauen, aber ist ja gerade umgekehrt bei uns. Die anderen tun es, warum darf ich es nicht? Die Jugendlichen auch. Die jungen Leute sind doch erlaubt, das zu tun, freien und sich freien lassen. Die besuchen sich, die halten Hände, die betasten sich. Warum nicht ich? Stimmt etwas nicht? Laufen, als ob du der Erste bist. Wie kein anderer. Alle anderen sollen zurückbleiben. Du sollst es am besten machen. Du sollst in der besten Zeit. Der höchste Standard, der solche Gesinnung, solcher Geist soll in uns sein, das ist Heiliger Geist. Aber das Wunderbare ist dieses, dass wenn wir alle laufen, dass nicht nur eine gekrönt werden kann unter uns. Gott hat eine Krone für jeden von uns. Gott hat eine Krone für mich. Hat eine Krone für dich. Und da, wo du bist, sollst du treu empfunden werden. Da, wo du bist, sollst du laufen wie in einem Wettkampf. Da, wo du dich befindest als Mann oder Hausfrau, Mutter oder Kind oder Schwiegermutter oder Großmutter, dass du da läufst, die Strecke, das Leben führst, das Gott für dich hat. Und dass kein anderer in der Welt es besser machen könnte als du. Dass du die Beste und der Beste bist in dem, sodass du das Kleinod erhältst. Das ist das Wunderbare. Eine sagt vielleicht, ich kann nicht predigen, ich kann nicht Seelen gewinnen. Da, wo du bist, sei du treu und sei dem Herrn treu. Und sehe zu, dass du ein Tempel des Heiligen Geistes bist, dass Gott selbst in dir wohnt und dass du unter seine Herrschaft stehst. In unserem geistlichen Lauf, auf unsere Lebensbahn, in unserem Marathon wird es uns nie und wird es dir nie gelingen, wenn du diesen Text nicht bis aufs Wort gehorchst. Es wird dir nicht gelingen. Vers 24, wisst ihr nicht, dass die in der Rennbahn laufen, alle laufen, aber nur eine den Preis empfängt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Lauft so, dass ihr den erlangt. Wenn du den nicht erlangst, kann es dir gereuen für alle Ewigkeit. Lauft so, dass ihr es erlangt und dass ein jeder seine Krone erhalten kann. Darum sagt Paulus, ich enthalte mich aller Dinge. Er sagt, ich kann alles, aber es nützt nichts alles. Ich kann irgendwas tun, aber es hilft nicht alles. Und darum hat er keine Zeit dafür. Er sagt, ich bin nicht wie eine, der schlägt und schlägt nur in die Luft, hat kein Ziel. Was ist dein Ziel? Was ist heute Abend dein Lebensziel? Wofür kämpfst du? Wofür wirkst du? Worum ringst du? Worum betest du, wenn du betest? Paulus hat ein Ziel. Und wenn es uns gelingen soll, müssen wir auch ein Ziel haben. Und wenn wir das Ziel klar im Auge haben, dann müssen wir trainen. Dann müssen wir üben. Dann müssen wir lernen, uns selbst zu beherrschen. Nicht nur im geschlechtlichen Leben, im Sex, sondern auch im Reden. Mit unseren Gefühlen, mit unseren Gedanken. Lernen, uns selbst zu beherrschen. Und wie üben wir? Paulus schreibt an Timotheus und sagt, höre nicht auf mit Lesen und Vorlesen. Traine, da gehört das Bibellesen auch zu. Dass man die auf den Knien liest und dass man die nimmt und sagt, oh Gott, rede zu mir bitte. Und schenk, dass ich da öffne, wo du möchtest, dass ich öffne und da lese, wo ich lese und rede zu mir. Kannst ein Vers lesen, zwei Vers, mit einmal wird ein Wort groß, dann stopp und sinne darüber nach. Gott redet zu dir. Es ist Gott selber, der durch sein Wort zu dir redet. Das liest du für dich selbst und liest anderen auch vor. Sag nun, Herr, gib mir ein Wort, das für mich ist, rede zu mir. Und wenn Gott zu uns geredet hat, dann können wir auch zu anderen reden. Dann beten, dass wir mit Gott reden und dass er zu uns redet. In Liebe dienen, einer den anderen höher schätzen als uns selber. Der Größte, der Kleinste, der Erste, der Letzte. Zum Diener alle werden, auf dass wir sie gewinnen. Paulus sagt, den Juden werde ich ein Jude, den Griechen ein Grieche, den Kreter ein Kreter, den Araber ein Araber. Das ist leicht, wenn ich als Deutsche hingehe zu den Heiden, und dann will ich aus ihnen Deutsche machen. Das war nicht mein Ruf, ich soll sie zu Christen machen. Und wenn ich zu einem Zulu gehe, dann soll der nicht ein Weißer werden, sondern ich soll erst ein Zulu werden, auf dass ich sie gewinne. Und nicht von oben herabkomme, sondern von unten. Und ein Diener bin. Und jeden sündlichen und verkehrten Gedanken richte. und bewerfe. Nicht rechtfertige. Und eine jede verkehrte Neigung im Leben hinwegschneide, wie die Rebe beschnitten wird. Wenn da eine Neigung im Leben ist, wenn da etwas ist, das nicht Jesu Bild trägt, hinweg damit, dulde es auf keinen Fall. Und dann achte auf dich selbst, dass dir geistlich gesund geht. Wie ein Geschäftsmann, der durch sein Geschäft jedes Jahr geht, am Ende des finanziellen Jahres, dann schaute, habe ich Profit gemacht? Gehe ich vorwärts? Bleibe ich stehen? Rückgang gemacht? Dass er weiß, wohin er geht. Einige tun das nicht nur jedes Jahr. Wenn es zweifelhafte Sachen sind, tun sie es jeden Monat. Die wollen wissen, wo sie hingehen. Ob sie vorankommen oder nicht. Wenn wir dann in materiellen und finanziellen Sachen es so ernst nehmen, sollten wir auch nicht in unserem geistlichen Leben, das nicht vergänglich ist, und das Geld und die Finanzen vergänglich, wo der Most und wo die Motten und der Rost frisst und was vergeht? Wenn wir darum uns kümmern, wie viel mehr sollten wir uns um unseren geistlichen Fortschritt bekümmern? Wenn ich jetzt frage, wie viele Seelen hast du schon zu Jesus geführt? Wie viele Menschen bist du schon zum Segen geworden? Wie viele Menschen hast du schon geholfen, näher zu Gott gebracht? Wie viel von der Ewigkeit hast du schon in diese Welt gebracht oder nicht? Schau mal nach. Überleg es dir. Und dann sagt Paulus, schreibt dann Timotheus in 1. Timotheus 4, Vers 15, damit deine Fortschritte allen offenbar seien. Kann deine Frau sagen, ich kann sehen, wie mein Mann geistlich wächst. Ich bin nicht besorgt um ihn. Kann der Mann sagen, ich kann sehen, wie meine Frau wächst? Können die Eltern sagen, wir können sehen, wie unser Sohn und wie unsere Tochter geistlich weiterkommen, wachsen, stark werden? Dass es allen offenbar wird. Wenn es nicht offenbar ist alles, ist es eine unklare Sache und eine ungewisse Sache, dass man schließlich sagt, ich weiß nicht mal, ob er Christ ist oder nicht. Sein Sauleben. So können wir die Ewigkeit nicht entgegengehen. Liebe Geschwister, wenn heute Abend der erste Abend wäre, dass wir uns finden, treffen, und der letzte Abend unseres Lebens und das nächste Mal vor dem Thron Gottes, den Richterstuhl. Da möchte ich nicht, dass du sagst, der Elo hat uns keinen klaren Wein eingeschenkt. Der Elo hat uns nicht die Wahrheit gesagt. Und mit Paulus sage ich, ich will nicht anderen predigen und selbst verwerflich werden. Das habe ich vor der Erweckung erlebt. Und da sagte ich, o Herr Gott, erbarme dich meine. Da habe ich vergessen, dass ich ein Prediger war und dass ich gerettet war. Und sagte, o Herr, schenk mir Erweckung, komm, belebe mich. Mein Leben ist nicht so, wie es sein soll. Ich laufe ja nicht in den Schranken. Und dass du die Bibel nimmst. Und sagst nun, hey, wie soll eine Frau laufen, wenn der Mann vielleicht bei der Arbeit ist, allein zu Hause die Frau. Oder der Mann bei der Arbeit, dass er auch eine Bibel hat auf seinem Büchertisch. Und wenn da kein Klient ist, so kann gerade die Bibel schnell herausholen O Gott, rede du zu mir durch dein Heiligwort. Sind wir solche Christen heute Abend, alle, die wir hier sind? Keiner ausgeschlossen. Wenn wir nun diesen Raum verlassen und sollten in den Tod stürzen, im Unglück umkommen oder was geschehen wird, werden wir eine feine, ewige Seligkeit haben? Wo werden wir belanden? Und wenn Gott sagt, komm, nun wollen wir mal durch dein Leben gehen. Wie hast du dein Leben verbracht? Und der Herr Jesus hat gesagt, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Bist du dir das gewusst? So wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Möge Gott sein Heiligwort brennen in unseren Herzen hinein, eingravieren wie beim Grab, der Stein auf dem Grab, wo der Name eingraviert ist, in Granit, das so eingraviert ist. Das Wort Gottes in dein ganzes Wesen, Verstand, Gefühle, Herz. So wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Darum sagte Paulus, wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. Ob Menschen mich loben oder tadeln, wehe mir. Und sagt, ich muss meinen Lauf vollenden. Und am Ende sagt, ich habe meinen Lauf vollendet. Mir ist nun beigelegt die Krone, die Gott uns verheißen hat. Liebe Bruder, liebe Schwester, wirst du auch so reden können am Ende deines Lebens. Und wenn du zurückschaust, sagst, Gott sei Dank, dass ich in den Schranken bleiben konnte. Und ich wie ein wilder Esel herumgelaufen bin, der geil war. Von der Lust hin und her getrieben. Augenlust, Fleischeslust, weltliche Lust. Sondern bei mir ging es nur um eines. Um Gottes Sache. Um Jesus Christus. Das Feuer brannte in meinem Leben. Und das wünsche ich einen jeden heute Abend. Ob ich sie kenne oder nicht. Ob ich weiß, wie sie heißen oder nicht. Das wünsche ich ihnen und nichts weniger. Und einen jeden, jung oder alt. Lasst uns beten. Herr, du kennst einen jeden unter uns. Du weißt, wo wir herkommen. Du weißt, in was für eine Richtung wir gehen. Du weißt, wie wir unser Leben verbringen und es bis jetzt verbracht haben. Wir haben gehört, worum es geht. Und wenn wir auch in unserem Leib sind, dass wir den zähmen, betäuben, den ins Gesicht boxen. Wir wissen, Herr, das ist nur ein Bild. Nur ein Bild von dem Wahren. Und ich denke, Herr, wir verstehen, worum es geht. Dass das, was nicht stimmt, das, was uns aufhält und das, was uns zurückhält, dass ein für allemal damit abgerechnet wird und dass wir damit abrechnen. Dass unser Leib ein guter Bruder Esel ist, der dazu dient, nicht nur uns zu dienen, sondern die Sache des Herrn Jesu Christi, das Evangelium, dein Reich, das schenke uns aus Gnaden her. Amen.